Ja, hallo und herzlich willkommen am Stammtisch beim Andi Ogris. Andi, es ist Derby-Zeit. Am Sonntag spielt die Austria zu Hause. Schön, dass wir dich einmal haben. 137 Ausgaben am Stammtisch gibt es inzwischen. Wir haben jeden Austria-Trainer gehabt, den du inzwischen erlebt hast bei der Austria. Jetzt bist du einmal da. Manuel Ortlechner bei uns am Stammtisch. Freue mich sehr, dass du gekommen bist.
Ja, danke für die Einladung. Ist eh Zeit geworden.
So ist es. Du hast aber immer viel zu tun gehabt und jetzt hast du aber eher ruhigere Zeit und strahlst, weil es geht wunderbar. Die Austria hat einen unglaublichen Lauf. Man hat quasi, Andi hat am Stammtisch ein paar Mal gesagt, schaut, dass die Meisterschaft vorbei ist, weil man hat einen Lauf, aber man hat die Fahrt mitgenommen und ist auch wieder super ins Frühjahr gestartet. Also bei euch läuft sportlich richtig rund.
Ja, also der Andi hat ja nicht Unrecht gehabt. Also das hätte aus unserer Sicht schon nur so weiterlaufen können. Also wir hätten gerne noch ein paar Spieler mehr mitgenommen, aufgrund dessen, in welchem Flow sie die ganze Gruppe quasi auch gespielt hat. Nur, wir haben, glaube ich, auch die Zeit genützt, einmal diesen Herbst aufzuarbeiten, weil das kann natürlich schon auch so eine Pause zu einer Nachdenkpause werden bei den Spielern. Das kann vielleicht Zielsetzungen verschieben, die wir so gar nicht als Team auch vielleicht gerne hätten. Und ich finde, wir haben auch die Zeit jetzt im Jänner super genutzt, speziell im Trainingslager in der Türkei, um genau über die Themen zu reden, wie wollen wir denn eigentlich das Frühjahr angehen, wollen wir die Ziele verändern oder auch nicht. Und ich finde jetzt, wo auch zwei Pflichtspiele absolviert wurden, gegen wahrscheinlich ziemlich sicher die beste Mannschaft Österreichs aktuell, nämlich Sturm Graz, merkt man, dass wir eigentlich trotzdem irgendwo dort angeknüpft haben, wo wir aufgehört haben. Und um ehrlich zu sein, war die große Hoffnung, dass wir sogar wieder die Zeit im Jänner so genutzt haben, dass wir wieder in kleinen Rädchen herumgeschraubt haben und noch den Tick stabiler, weil das ist so aus meiner Sicht das Learning aus dem Herbst. Stabilität, glaube ich, zeichnet unsere Mannschaft primär am meisten aus. Und da finde ich, haben wir jetzt sogar im zweiten Spiel jetzt gegen Sturm Graz nur mal fast mehr Ausrufezeichen gesetzt.
Ruhig habe ich meine Transferliste. Wenn ich jetzt schaue, die Wintertransfers, dann habt ihr keine Stammkräfte verloren und jetzt nicht den ganz großen dazugenommen. Und es war zwischendurch schon so, was macht Dominik Fitz? Geht er wirklich weg? Muss er jetzt nach Amerika gehen? Ist er nicht jung? Weil das ist jetzt schon nicht ein unwichtiger Spieler. Also wenn man die Stats vom Dominik sieht, was der geliefert hat an Flanken, an Torvorlagen, an Scorerpunkten, also der ist für mich einer der auffallendsten Spieler in der ganzen Liga. Ich leih mir zum ersten Fenster und sage, ist für mich aktuell der Spieler der Meisterschaft, weil er wirklich mit Ronny Waldo, der viele Tore abliefert, aber Fitz auffallend mit seinen Torvorbereitungen. Also da hat man sich Sorgen,
ja, aber das hat man schnell auch. Ja, wir haben ja beide erlebt. Also in Ronny haben wir gemeinsam erlebt, kann mich gut erinnern. Und in Fitz ja genauso, weil ich habe ja da meine zwei letzten Jahre meiner Karriere ja bei den Amateuren ausklingen lassen und da war der Herr zu meiner Seite ja mein Trainer damals
auch. Er hat auch bei 137 Stammtaschen, glaube ich, gefühlt 40 Mal gesagt, wie wichtig es war, dass er hinten so einen wie die drin gehabt hat. Er ist ein Trainer, der sagt, es muss immer die Achse stimmen und wenn du eine Routine hast, dann kannst du die Jungen drumherum, die haben
es gelernt. Muss ich aufpassen, wie mit da gebe, dass du nicht so freundschaftlich am Ende auch wirkt natürlich, weil,
nein, aber
ich weiß ja nicht, ob man Andi Ogris alle so kennen, wie ich ja kennengelernt habe und er ist ja jetzt nicht nur eine Austria-Legende in dem Sinne, hey, ich schaue auf, über die zu schwärmen, sondern einfach auch einer der, wie soll ich sagen, warmherzigsten Menschen, die ich im Fußball kennengelernt habe. Und das habe ich speziell in die zwei halt dann gemerkt, wie ich mit ihm zusammengearbeitet habe und ich glaube, dass wir ein tolles Verhältnis aufgebaut haben. Und was ich jetzt sagen wollte, ist, ich habe dann meine letzten zwei rausklingen lassen und dann ist der Dominik Fitz und der Borkovic bei uns aufgepoppt. Und es war sicher ein Sommertraining, wo es extrem warm schon draußen war und ich 36 oder 37 war und habe einfach auch meine Trinkpausen gebraucht und da habe ich einmal, kann mich erinnern, beim Robert Zara eben, glaube ich, so angelehnt und habe dann bei der Flasche drunter und habe dann, glaube ich, zu euch zwei gesagt, wo haben wir bitte die zwei Jungs her, weil einfach beide, der Borco Detto, so schnell schon in so jungen Jahren mit 16, 17 eigentlich auch da schon wieder rausgestochen sind, wo man gedacht habe, beide, wenn sie gesund bleiben, das ist eh Borco ein Thema, habe ich auch gerade jetzt getroffen, einfach ein toller Fußball, ein super Verteidiger aus meiner Sicht, eigentlich Nationalspielerniveau. Die sind rausgestochen und super Typen und der Fitzi zeigt es jetzt wieder. Ich glaube, er ist auf seiner Position damit Abstand, wenn es um die Statistiken geht,
absolut,
mit Abstand wertvollste Spieler in ganz Österreich. Und der zweite ist mit sehr viel Respektabstand schon dahinter, wenn es darum geht, welche Zahlen der abliefert. Und dass am Ende Interesse aus aller Welt dann reinflattert, das war klar. Mir hat es auch ein bisschen überrascht, dass er beim letzten Testspiel dann in der Türkei, ich glaube 5 Minuten bevor ich zu einem Interview gebeten wurde, quasi dem ganzen Absage erteilt hat. Stört mich jetzt nicht wirklich auch, weil ich finde, dass er, und man hat es auch jetzt gesehen in beiden Spielen, einfach ein ganz wichtiger Faktor für unser Spiel ist.
Also die Daten,
das habe ich ein bisschen ausgehört,
aber das habe ich anbringen müssen. Die Daten sind wirklich überragend und auch er hat seine Form ins Frühjahr eingebracht, weil man hat wirklich gesehen, Assist und Tor, den Elfer, wie er verwertet hat, er ist ein sicherer Elferschütze, er gibt Ruhe, er ist einfach ein Vorbereiter vor dem Herrn.
Ja, und er hat es einfach auch noch, wenn ich mir denke, wie der damals aufpuppt ist und so wie er jetzt auch sich gibt, er ist einfach viel, viel reifer geworden von seiner Persönlichkeit. Ich finde, man merkt es auch an seinen Interviews, die er gibt, er weiß, was er kann und was er nicht kann. Also ich glaube, dass das auch immer ein wichtiger Faktor ist für einen Spieler, dass man irgendwann einmal merkt, hey, das sind irgendwo nicht so meine Stärken. Die kennen wir und die haben sich auch nicht großartig verändert, seine Schwächen, muss ich auch dazu sagen. Aber den Wert, den er für die Mannschaft darstellt, der ist halt einfach immens mittlerweile und das war es auch. Und jetzt schauen wir mal, wie sie die nächsten Wochen gestalten. Ich weiß, manche Märkte haben noch offen, also so ist es ja auch nicht. Speziell der amerikanische hat, glaube ich, nur bis 23. April offen. Schauen wir, ob noch irgendwas passiert.
Okay. Andi, der Manuel Ortlechner hat es angesprochen, ihr zwei kennt es schon länger. Er ist schon 15, 16, 17 Jahre in Wien, ist mit der Austria 2013 da zum Meister geworden, hat dann dich unterstützt und dir geholfen, weil du solche Führungsspieler auch gesucht hast bei den Young Violets, also wo sie junge Spieler anhalten können. Wie hast du ihn erlebt als Innviertler, der aus Oberösterreich nach Wien gekommen ist, davor so Pasching und Kärnten und ein paar Stationen gehabt hat, aber jetzt ewig lang in Wien ist?
Ja, der Ort ist ein Mensch, mit dem du eigentlich gut auskommen musst. Es gibt wenig Reibungspunkte. Am Platz war er immer eine Führungspersönlichkeit, also ein Vorzeigeprofi, sowohl am Platz, aber auch außerhalb vom Platz. Und wie er die Zeit, wie wir miteinander bei den Young Violets oder auch damals noch Austria-Amateure waren, hast du gesehen, dass er für die Jungen ein offenes Ohr hat, dass er mit denen immer wiederum kommuniziert hat und sich probiert hat, auch zu verbessern. Das ist natürlich für die US-Trainer dann eine super Sache, wenn so ein Spieler mit so einer riesen Erfahrung, Champions League-Erfahrung und hat, der denen das dann weitergeben kann. Dann hast du einfach weniger zum Tun und das zeichnet ihn halt aus. Und beim Dominik sind wir uns eh alle klar, dass der Dominik Fitz von seinem fußballerischen Potenzial und von dem, was er darstellt, der Parade-Austrianer ist. Das ist genau das, was der Austrianer sehen will. Technisch gut, schnell, auch mit dem gewissen Spielwitz ausgestattet. Der hat immer eine Idee. Also der Fitzi macht ja nichts ohne eine Idee dahinter. Also da wird nie irgendwas passieren, wo er nicht eine Idee hat. Und das zeichnet ihn halt aus. Und deswegen habe ich das, also nicht im Herbst schon einmal gesagt, das war vielleicht einmal an der Zeit für den Herrn Rangnick, auch in die Generale Arena zu schauen, weil ich glaube trotzdem, dass der Dominik im Moment so dominant spielt, dass man ihm schon eine Überlegung geben muss, dass man den vielleicht einmal ins Nationalteam dazu holt. Und es wäre höchste Eisenbahn.
Schau mal, Serbien steht vor der Tür, das wird dann mit Hin- und Rückspiel im März gespielt, wenn einmal die 5 Runden noch abgespielt sind, weil 5 Runden haben wir noch bis zur Punkteteilung und ehrlich, ich muss wirklich auch gratulieren, weil ich habe die, glaube ich, schon dreimal weggesehen von dem Verein. Ich kann mich erinnern an die schweren Stunden, wie die Ablösung von Manfred Schmid, Übergang zu Michael Wimmer war, wie dann andere schwere Szenen waren, wie es dann in die Saison eigentlich startet, gegen die Finnen ausgeschieden mit allem drum und dran. Man dachte, Jesus, was wird das wieder für eine Saison? Und jetzt steht man da als Tabellenzweiter, 11 Spiele nicht verloren. Kronzeitung druckt ab, die Top 15 liegen in Europa und 10 Siege am Stück. Also es ist inzwischen Zeit, sind es werden unterwegs. Und ihr seid gut eingestellt, weil du hast gesagt, zweimal nach Graz zu fahren, zur besten Mannschaft Österreichs, zu Sturm Graz, die natürlich am wichtigsten Spieler, den Stürmer Biret, verloren haben. Und jetzt Rapid vor der Brust, Salzburg vor der Brust. Also das Auftaktprogramm im Frühjahr war nicht ohne. Und die ersten zwei Spiele hat es mal gut bewältigt. Weil im Cup ins Halbfinale zu kommen und jetzt wieder umgeschlagen aus Graz zurückzukommen nach dem 2:2 gegen Sturm, ist aller Ehren wert.
Nein, ich habe es eh vorhin eingangs schon erwähnt. Ich bin sehr froh einfach, dass die Mannschaft nur mehr an Stabilität gewonnen hat. Ich bin auch der Meinung, dass wir quasi in allen Mannschaftsteilen jetzt sehr, was soll ich denn sagen, wir streuen in jedem Mannschaftsteil eine gewisse Gefahr aus. Ich finde in der Defensive, die gehört aus meiner Sicht irgendwo mit zum Besten in Österreich.
Seit Dragovic da ist, weil das haben wir am Anfang der Saison schon gemerkt, dass man da was braucht.
Und wenn der Andi vorher, danke nochmal für die lieben Worte, vorher das über mich gesagt hat, wie ich das bei den Austria-Amateure dann quasi weitergeführt habe, muss ich fairerweise sagen, das war auch die Erwartungshaltung Richtung Drago. Ich habe nicht genau gewusst, wie es wirklich abläuft, weil das letzte Mal habe ich wirklich mit ihm zusammengespielt, da war er 18 Jahre alt oder 19, glaube ich. Mittlerweile hat er dann 17 Titel gesammelt im internationalen Fußball, der hat 100 Länderspiele mittlerweile am Buckel. Also das haben nur ganz, ganz wenige Spieler in Österreich in der gesamten Historie jemals erreicht. Also genauso muss ich auch mal kurz sagen, der David Alaba, der wird ja auch sehr gerne diskutiert. Ja, so gut ist er ja eh nicht im Nationalen. Ich denke mir, hey Freunde, bitte, seid bitte alle leise. Der David Alaba,
wo er gerade spielt,
der David Alaba gehört zu diesen 3 bis 5 Spielern jemals im Fußball, seitdem wir mitschreiben, der so viele Titel und so viele Dinge erreicht hat, die man überhaupt nur erreichen kann. Nicht in Österreich, sondern jemals weltweit. Also bitte, bitte, bitte. Der David ist das Beste, was jemals der österreichische Fußball, bis jetzt einmal zumindest, rausgebracht hat. Und dann, ähnlich ist es mit dem Drago auch. Und der erfüllt auch, finde ich, diese Rolle genauso, wie wir es uns vorgestellt haben. Und der Drago hat auch dieses, er ist ja nicht nur ein Leader im Sinne von, er kann nicht verlieren. Er hat einfach nach wie vor unfassbare Qualität. Also das ist das in jedem Training, wenn er mal einen Fehlpass macht, und das kommt echt selten vor, dann sitzt er sich nach dem Training dann nochmal zusammen mit den Leuten, analysiert das. Das ist irre, auf welchem Level und mit welchem Hunger der Drago nach wie vor jeden Tag zu Werke geht. Welche Pässe der spielt, mit welcher Qualität, wo wir oft auch gesagt haben, wow, das sind diese typischen Austria-Pässe, die immer richtig tempiert sind, die sind nicht einfach nur gespielt, das gespielt sind, da ist eine Idee dahinter, es ist alles konkret, er hat einfach diesen unbändigen Willen nach wie vor, um ein Tor zu verhindern, auch etwas, wo man heutzutage oft mit der jungen Generation sehr, sehr kritisch umgehen, weil es oft sehr, sehr flapsig alles ist und ja, dann haben wir halt verloren und der ärgert sich dann nur 3, 4 Tage lang, wenn man verloren hat. Und die Rolle füllt er so aus, wie man es gar nicht besser ausfüllen kann. Und ich muss eh aufpassen mit den Lobeshymnen auf unsere Spieler.
Auch die Stats, weil was er kopfballmäßig macht, was er so Szenen klärt, also da gibt es ja genaue Daten, wenn man die Herbstsaison sich anschaut, da ist halt bei den Stats überall von dabei, was die Verteidiger betrifft in Österreich.
Ja, und das ist aber dann, und das müsst ihr dann weiter ausfinden, dann nicht nur er, also nicht nur der Dragovic ist der Grund, warum Austria Wien, aber er ist schon ein wichtiger Part. Aber wenn ich generell
auf die
Defensive blicke, richtig, dann geht es auch beim Torhüter aus meiner Sicht los. Der Sami ist auch dieser Rückhalt worden, das wir auch uns erwartet haben, wie wir ihn quasi vor 1,5 Jahren quasi schon verpflichtet haben, aber aufgrund dass der
Früchte, oder?
Der Früchte war ja quasi auch noch da und der Plan war ja auch mit ihm und abgesprochen mit Management, dass auch noch ein zweites Jahr bei uns voll absolviert, um dann einen Transfer zu generieren. Und deswegen mussten wir dann noch nicht den Sami irgendwo nur zwischenparken, in Anführungszeichen. Aber wir hatten das Glück, ihn dadurch ablösefrei zu erhalten. Das hätten wir ein Jahr später wiederum nicht gehabt. Und als Austria Wien, und das werden wir vielleicht auch nochmal besprechen, musst du irgendwo auch auf die wirtschaftlichen Möglichkeiten oder weniger Möglichkeiten Rücksicht nehmen, um solche strategischen Entscheidungen zu treffen. Und dann haben wir auch noch andere, so Hidden Champions bei uns, weil der Philipp Wiesinger, keine Ahnung, wie es ihr denn wahrnehmt, aber der war im Herbst mit einer der stabilsten und besten Verteidiger in der Liga. Und der Joe Handel, brauche ich glaube ich auch nicht erklären, ist aus meiner Sicht, auch der hat Nationalspielerniveau. Dann zeigt jetzt gerade der Tim Blaubertitsch, welchen Wert der für uns haben auch kann. Und ich bin auch da der Meinung, der hat sein Potenzial noch nicht ausgeschöpft. Der Lucas Calvaro hat auch einen tollen Herbst gespielt, der war jetzt leider in der Vorbereitung verletzt. Aber da alleine sieht man schon, wenn ich nur die paar Protagonisten aufzähle, da ist schon sehr, sehr viel Qualität vorhanden.
Es ist einfach, man braucht am Ende des Tages 10 Ergebnisse. Wenn ich das zurückschaue, war im September das 0:2 gegen Salzburg, die letzte Niederlage. Und das war das letzte Mal bis jetzt Sturm, dass man 2 Gegentore gekriegt hat. Sonst hat die Austria nie 2 Gegentore gekriegt in die letzten Spiele. Das spricht die absolute
Abwehr. Ja, und so kann man das
defensiv verhalten. Der Mannschaft hat sich einfach mit dem Drago stabilisiert. Und durch den Drago haben sie auch die Nebenspieler gesteigert. Das ist einfach eine Sache dazu. Und davor hast du dann noch die Sechserposition, wo sich der Mandy Fischer jetzt wieder der Fanger hat. Der hat vorige Saison vielleicht ein bisschen so einen Durchhänger gehabt. Nicht schlecht, aber trotzdem nicht so stabil, wie man es gewohnt ist von ihm. Hat sich auch wieder stabilisiert. Die Außenbahnen, ich meine, ich weiß jetzt nicht, so wird es sicher auch eine Statistik geben, was der Hanftl auf und an rennt. Ja, jetzt können wir natürlich schon über das reden, dass er wenig dann runterkommt mit den Flanken, da können wir noch ein bisschen, haben wir noch ein bisschen Luft nach oben. Aber alleine die Wege, die er macht, sind extrem wichtig, sowohl defensiv, aber auch offensiv. Und so hat sich die ganze Mannschaft durchwegs gesteigert. Und das, was halt jetzt für mich augenscheinlich ist, ist, wenn du der Austria heute zuschaust, dann siehst du, dass eine Mannschaft am Werken ist. Da ist. Und Mannschaft meine ich, dieses Gefüge, dass halt jeder für jeden bereit ist, das Letzte zum Tun. Macht einer einen Völler besser, der Nächste aus. Macht ihn Völler besser, wieder ein anderer aus. Und um das geht es am Ende des Tages. Und dieses Gefühl habe ich, wenn ich der Austria zuschaue. Da ist eine Mannschaft am Werken. Und die Stimmung innerhalb, natürlich mit jedem Erfolg wird die Stimmung besser. Und da muss man aber auch trotzdem am Ende des Tages ein großes, großes Lob auch in Manuel aussprechen. Weil am Anfang der Saison keiner davon überzeugt war, dass der Stefan Elm das hinkriegen wird. Nicht? Und er hat, muss man ehrlich sagen, mit seiner ruhigen, besonnenen Art hat er dieser Mannschaft eine Stabilität verpasst, die im Moment in Österreich für mich bei keiner zweiten Mannschaft so sichtbar ist wie bei der Austria.
Ja, Dominik Fitz war ja auch am Stammtisch und hat auch gesagt, wie es in der Kabine abgeht, wie sie wirklich als Supertruppen sein. No, nein, das sagt jede Mannschaft, aber das sieht man eben am Platz. Und dann merkt man halt auch, dass sie einfach immer noch eins drauflegen können gegen Ende. Sie werden immer besser. Sie, wenn sie im Rückstand sein, ist die Ruhe drin. Die verlieren keine Nerven, sondern die wissen, dass sie am Ende noch ausgleichen können oder gewinnen können, Spiele drehen können, Spiele nicht verlieren und jetzt auch das Selbstvertrauen haben, was eine Mannschaft braucht. Darum komme ich wieder auf die Serie. 10 Siege, ein Unentschieden, 11 Bewerbsspiele nicht verloren. Das ist schon eine herausragende Serie.
Ja, hundertprozentig, aber der Andi hat vollkommen recht. Also ich glaube, einer der großen Schlüssel für den Erfolg ist eigentlich auch dieser Zusammenhalt in der Mannschaft. Also einer der Protagonisten, ich mag echt bewusst keinen Namen nicht nennen, hat auch im Trainingslager zu uns dann auch gesagt, er hat schon einige Länder bespielt und einige Mannschaften erlebt, aber er hat nie in so einem Gefüge. Und das streut ja gerade die ganze Gruppe aus. Und ich glaube, der Transferwinter war auch davon geprägt, auch die Jungs, die einfach auch nicht so happy waren aufgrund, dass sie einfach nicht so viel gespielt haben, denen irgendwo Möglichkeiten zu geben, dass sie auch ihre Karrieren und ihre Form wieder aufbauen können, weil das wäre wahrscheinlich im Frühjahr schon ein Problem geworden, weil du kannst eine gewisse Zeit das moderieren, die Jungs, die beißen dann im Sinne des Mannschaftserfolges dann auf die Zähne, aber du musst quasi auch, weil der Sportler will am Wochenende quasi auch zeigen, was er kann und die Möglichkeit liefern und das war der Hauptfokus ja quasi jetzt im Transferwinter, dass wir Spieler, die, so wie der Cristiano, dann Heimweh hatte, weil er sich auch anders vorgestellt hat,
zurück nach Brasilien
geben. Wir haben dann zwei Leihen gemacht, wir haben andere Jungs auch noch quasi abgeben, auch Verträge, die bei Bestrebungen mit Kooperationsspielern machen. Also es ist jetzt nicht, dass gar nichts passiert ist im Winter, sondern wir haben bewusst
der versucht. Der beste Neuzugang, würde ich sagen, Marco Ragusch, also, weil da kommt einer, mit dem keiner mehr gerechnet hat und jetzt im Cup, also jeder hat es ihm vergönnt und macht so ein geiles Tor und schießt dann ins Halbfinale. Also Ragusch, so wie wenn wir jetzt schon beim David sind, so sehr der Abgang Burgstaller bei Rapid-Schmerz, so toll kommt für die Austria der Zugang Ragusch sein, die da schon zur Mannschaft gehört.
Ja, wobei, ist einfach ganz anders. Absolut, wobei da schon sagen wir mit Ercan Karad, der Leiter, ist ja auch ein sehr, sehr cleverer Schachzug gewesen von Rapid-Seite, wie ich finde. Den Ercan haben ja auch wir beide erlebt bei den Austria-Amateure noch gemeinsam. Eine super Karriere, finde ich dann, was dann bei ihm passiert ist, also Hut ab. Aber der Marco Ragusch ist ja generell auch für die Gruppe ein unfassbar wichtiger Spieler, weil, was man ja nicht auch weiß, das ist ja auch einer, der nimmt die Jungen nicht schon bei der Hand, der hat auch schon was gesehen, der hat eine unfassbare Qualität, wenn es auch darum geht, Bälle abzusichern. Sehr, sehr hohe Spielintelligenz. Und jetzt wieder quasi Woche für Woche wird einfach fitter und er gewinnt dieses Selbstverständnis zurück, plus das Erfolgserlebnis in Graz, glaube ich. Du musst nämlich auch mal in seinen Kopf rein, um das zu verstehen, was der die letzten drei Jahre erleben musste, auch dieser Druck durch den Transfer zu Austria Wien. Das ist ja alles nicht so einfach und ich finde, wir haben jetzt schon alle versucht, gemeinsam bei Austria Wien, vom Jürgen angefangen bis hin zum Staff runter, immer auch diesen Druck rauszunehmen bei Marco, hey Junge, wir vertrauen da und wir finden schon wieder Wege, dass du wieder ganz fit wirst. Und jetzt hat es vielleicht einen Tick länger gedauert, aber anyway, ich finde, jetzt zahlt er das schon auch doppelt und dreifach zurück und ich bin auch selber gespannt, was im Frühjahr jetzt noch passieren wird, weil das ist natürlich bei weitem noch nicht dort, aber du siehst jetzt schon wieder in sehr, sehr vielen Phasen, wie wichtig er für die Mannschaft werden kann. Freue mich sehr für ihn.
Das heißt, es gibt auch bei der Austria jemanden auf der Bank, es ist angesprochen worden, die wollen natürlich einen in die ersten Elf, jetzt drängen welche nach und der Helm kann auch von der Bank jemanden bringen und das Spiel wird nicht schlechter.
Naja, die Austria ist halt im Moment in der Lage, dass sie auch in der Breite sehr gut aufgestellt sind. Also sie fangen auch die eine oder andere Sperre vielleicht einmal oder eine leichte Verletzung oder sonst irgendwas, fangen sie einfach gut auf. Weil wenn wir jetzt drüber nachdenken, Andi Gruber, da haben wir, ich kann mich vorige Saison erinnern, glaube ich, der hat in den ersten 7 Runden 8 Goal gemacht, war führend in der Schützenlisten. Und der sitzt draußen, nicht? Also da hast du schon Qualität draußen, die du eintauschen kannst. Marco Ragusch, brauchen wir nicht reden, den wollte ich schon damals als Austria-Amateure-Trainer von Linz holen, haben sie uns dann damals nicht gehen, aber den hätte ich schon ganz gern gehabt. Und der wird sich weiterentwickeln. Und wir können aber auch über einen Prelec reden. Nicht? Also der Herbst war okay, aber der ist noch lange nicht am Plafond. Nicht? Also da was jetzt von einem Stürmer erwartet, nämlich Tore, da haben wir über den Herbst hinweg, müssen wir schon überschaubar. Aber was ist, wenn der jetzt auch noch explodiert? Nicht? Also, da
ist schon
viele Optionen bei der Austria, wo noch Luft nach oben ist und wo noch einiges geht. Und deswegen ohne jetzt ein groß, aber da, wo wir stehen, die Tabellen liegt nicht, sowohl unten stehst, aber auch oben stehst, das hat schon so eine Berechtigung. Und die Austria steht zu Recht dort, wo du jetzt
sind. Es ist herrlich, wenn man eine Mannschaft mit viel Selbstvertrauen spielen sieht und dann das Spiel gleich, das erste Cup-Spiel war richtig gut zum Zuschauen, intensive Partie auf. Ich habe mir gedacht, bumm, die spielen jetzt nächste Woche wieder gegeneinander, schon sehr spannend, wieder in Graz. Was wird sich ändern? Muss es nochmal intensiver werden? Beide Mannschaften haben darauf reagiert, aber die Austria hat vieles richtig gemacht, ist zweimal zurückgekommen, war in der zweiten Halbzeit auch richtig, richtig stark. Ja. Also es war
ein Top-Auftritt. Das sind die Sachen, wo du voriges Jahr vielleicht noch verloren hast. Ja, sicher. Solche Partien hast du voriges Jahr vielleicht noch ausgeht. Heuer ist es anders.
Und jetzt kommt ein Derby, alle freuen sich in der Stadt aufs Derby, aber es ist ein spezielles Derby. Es ist das erste von vier Derbys, wo Gästefans nicht erlaubt sind, aufgrund der Vorfälle, die im Herbst waren, oder letztes Jahr waren in Hütteldorf. Wir wissen sie, ihr habt eine lange Derby-Serie gehabt, die Rapid hat gar nicht mehr gewusst, wie man gewinnen schreibt. Jetzt die letzten Spiele haben es 2-1, 3-0 gewonnen. Jetzt ist die Austria wieder im Zug. Ausverkaufte Hütte, keine Gästefans, keine Gäste-Fanartikel, sondern es wird ein reines Austria-Fest. Sehr spezielles Derby.
Ja, auf alle Fälle. Also die Vorfreude ist auf beiden Seiten, glaube ich, sehr, sehr groß, weil erstens sind wir ganz gut reingestartet ins Frühjahr. Rapid wird weniger zufrieden sein wahrscheinlich jetzt mit dem Auftakt. Deswegen, Derby, wenn ich sage, jetzt müsste ich es gewichten, würde ich sowieso immer sagen 50-50. Trotzdem, der Wermutstropfen ist und bleibt, auch wenn es jetzt vielleicht blöd klingt, dass trotzdem keine Auswärtsfans dabei sind. Ich denke schon an das Auswärtsderby von unserer Seite natürlich. Da hätte ich auch gerne, dass viele, viele Austrianer mit im Stadion sind. Aber ich finde, dass das auch ein Schritt oder eine Sanktion ist, mit der man sich eigentlich trotzdem anfreunden sollte, aufgrund dessen, was letztes Mal passiert ist, weil das ist einfach nicht zu kodieren und nicht zu akzeptieren. Ja, ist halt jetzt so, wird auf alle Fälle wieder ein besonderes Derby werden. Ich hoffe, dass sportlich ähnliches Fußballfest wird wie unsere ersten beiden Auftaktspiele gegen Sturm Graz, weil ich finde, unabhängig, ob du jetzt Austria oder Sturm Graz-Fan warst und du beobachtest das neutral, war das einfach extrem lässiger Fußball, wo ich finde, der österreichische Fußball braucht sich überhaupt nicht verstecken hinter anderen Ligen. Und wenn ich nur mal kurz zurückgehen darf, was mir am meisten beeindruckt hat, war dann, wenn wir am Montag dann die ganzen Reports reinkriegen, Richtung der physische Faktor, wo ich finde, da hat Sturm Graz schon eine Wahnsinn-Intensität der letzten Jahre entwickelt. Und ich sehe dann, egal in diesen 25 Kategorien, sind wir in 24 fast gleich auf. Sprich, das auch für die Arbeit vom Staff rundherum, wie sie das Level, das physische Level von einer Mannschaft auch gehoben hat, um dann gegen Sturm Graz so Parole bieten zu können. Und das stimmt mir auch Richtung Derby sehr, sehr positiv, dass die Mannschaft fit ist.
Absolut. Also die Wittrichs und Stankovic, die mal bei Sturm erkennt, die richtig durch die Champions auch gestellt worden sein. Also da hat die Austria, und da macht halt Selbstvertrauen auch viel aus. Du hast es gehabt, das 3-3 ist von der Erinnerung im Annaby-Stadion oder in der Allianz-Stadion, wie man sagt. Die Stimmung war natürlich immer extrem gut, weil Choreografien, und du hast auch gesagt, also was die Fans aufhören auf den Tribünen, ist Wahnsinn. Jetzt haben wir vier Derbys, wo keine Gästefans erlaubt sind. Wir sind für die Geschichte. Es hat irgendwas passieren müssen, da waren wir uns einig. Drakonische Strafen machen keinen Sinn, das ist vielleicht etwas, was der eine oder andere verstehen könnte.
Am Ende des Tages ist es für die Spieler ist es eigentlich am schlimmsten, weil du das trotzdem brauchst, diesen Gegenpart am Platz, sagst du als Spieler, da sagst du schon ein bisschen Energie runter, auch wenn das von den gegnerischen Fans kommt. Die leiden halt darunter, aber aufgrund der Vorkommnisse hat man die Reißleine ziehen müssen, wenn diese paar Idioten, die da halt umrennen und diese Fehler machen und dann auf einmal anfangen mit Leichtraketen zum Schießen, das geht einfach nicht und da muss man einfach Sanktionen. Leider werden die Spieler darunter leiden, weil die Stimmung dann trotzdem, weil wenn du das immer angeschaut hast, die Choreografien auch von denen aus dem Westen und dann die von der Austria, das war beeindruckend gut und das war ein Fußballfest. Und das leidet jetzt vielleicht ein bisschen drunter, aber nichtsdestotrotz, für mich geht die Austria als klarer Favorit in die Partie. Alleine tabellarisch schon und in weiterer Folge auch, was wir jetzt am Wochenende gesehen haben.
Ja, die Vereinschefs leben es vor. Also es gibt eine gemeinsame Pressekonferenz im Rathaus, Freitag 15 Uhr, wo man gemeinsam auftritt. Man versucht auch gemeinsam Termine abzuwickeln. Man versucht der Liga auch zu sagen, wir versuchen alles zu unternehmen, um unsere Problemfans in den Griff zu kriegen. Es gelingt nicht immer, aber es hat sich sehr viel hochgeschaukelt und ich bin schon gespannt, hoffe, dass das ruhig abgeht, weil ich bin auch einer, der sagt, es müssen beide Fanlager im Stadion vertreten sein, weil das hat schon nochmal was anders ausmacht. Aber nichtsdestotrotz, ausverkauftes Stadion, dann habt ihr zu Hause Salzburg, nachdem es jetzt zweimal in Graz war, kommt Rapid in die Generali Arena, dann kommt Salzburg in die Generali Arena. Also es sind zwei richtig große Spiele vor der
Tür. 6 Punkte.
Ja, bitte, du bist der Tippkönig. Ja,
das ist so. 6 Punkte.
Aber das ist schon richtig gut, oder wie das Programm jetzt läuft.
Ja, und der eine oder andere hat dann gesagt, ja, aufgrund der Herbstauslosung war ein bisschen glücklich. Die Wahrheit ist, wir haben auch im Herbst gegen alle gespielt und waren am 2. Tabellenplatz. Jetzt spielen wir wieder gegen die besten Mannschaften. Und ich bin schon auch der Meinung, es ist völlig irrelevant, ob du gegen eine Mannschaft in einer unteren Region spielst. In Österreich ist die Liga schon brutal eng beisammen. Und du siehst das Woche für Woche, wie viel Aufwand du betreiben musst, dass du quasi jedes Spiel irgendwo positiv bestreitest. Das geht manchmal unter. Und nur aufgrund eines Logos auf der Brust drauf, fällt aktuell in Österreich überhaupt niemand mehr irgendwo in einer Ehrfurcht, sondern gefühlt, man merkt es jetzt auch Richtung Salzburg, da hat auch was begonnen zu bröckeln, wo man sich immer gedacht hat, wow, die sind unschlagbar. Das hat sich in den letzten Wochen und Monaten schon auch verändert, dieses Bild Richtung Salzburg. Für mich ist es nach wie vor ein bisschen unverständlich, aber auch zu wenig Einblick, um ehrlich zu sein, weil von den Möglichkeiten ist es einfach mit Abstand das Beste in Österreich und weil wir sehen, wie sie trotzdem das früher bei ihnen gestaltet, weil die haben ja trotzdem auch dieses große Ziel, die große Aufholjagd zu starten und die werden auch alle Kräfte mobilisieren, damit sie quasi sich am Ende der Saison ganz woanders finden, wo sie jetzt aktuell gerade sind. Also es wird extrem spannend werden.
Wir schwärmen vom Auftakt von der Austria, weil wirklich zwei intensive und tolle Partien und trefferreiche Partien und dann haben wir einen Sonntag mit 3-0-0. Was war denn da am Sonntag los? Ich war Klagenfurt, Salzburg 0-0. Die anderen Partien als gutes Linzer Derby, das jetzt kein typisches 0-0 war, aber Lass gegen Blau-Weiß 0-0, 3 Spiele 0-0, das ist ja für den Stürmer ganz furchtbar, oder?
Naja, es ist, die Ergebnisse waren nicht jetzt berauschend, weil man halt keine Tore gesehen haben, aber die Spiele selber waren durchwegs gut zum Anschauen. Also sowohl dieses Match Klagenfurt gegen Red Bull Salzburg, war trotzdem optisch keine Schweinspartie, so wie ich es mir sage, sondern das war schon ansehnlich, was da fabriziert wurde. Auch von beiden Mannschaften. Auch die Klagenfurter haben immer wieder um mehrere Nadelstiche gesetzt und haben gezeigt, dass Salzburg verletzbar ist und sich aus einer Krise noch lange nicht ausgespielt haben. Und ich habe das vorige Woche gesagt, die werden heuer aus dieser Negativspirale sehr schwer rausgekommen. Du selber sagst, mir müssen aufpassen, dass die überhaupt unter die Top 6 kommen. Bin ich schon langsam bei dir. Aber, und die anderen Partien waren auch beide Partien. Nein, also das Linzer Derby war extrem intensiv, extrem gute Partie, viele Torraumszenen.
Am Ende stehen halt 3-0-0.
Ja, aber das, was euch gefällt, waren halt nur die Tore. Aber ansonsten war das Fußball vom Feinsten zum Zuschauen.
Was der Sportdirektor Manuel Ortlechner bei der Austria momentan zu tun hat, was ansteht an Transfers, was die User über Instagram gefragt haben, wie der Andi tippt. Bleiben Sie dran, kurze Werbepause, dann geht's weiter am Stammtisch beim Andi Ogris. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück am Stammtisch beim Andi Ogris. Heute mit Sportdirektor von der Austria, Manuel Ortlechner. 15, 16 Jahre, du hast in Wien gut eingelebt, du willst Wien, du bist auch ein Mensch, der mit deiner Frau Dr. Kerstin Ortlechner sehr viel die Stadt braucht, die Galerien braucht, das Leben in der Stadt braucht. Da ist Wien halt schon ein guter Platz.
Ja, ich kann auch schon urschön reden mittlerweile. mein Sohn ist Wiener geworden natürlich. Okay, ja. Der ist auch sehr stolz darauf, dass er Wien ist, nur um das auch zu erwähnen. Auch 9 Jahre mittlerweile. Wir sind da verwurzelt und ich glaube, wir werden dann nicht mehr weggehen. Die Galerien und Co., das ist ja da auch aufgrund vom Sohn. Das ist alles nicht mehr so drinnen, wie es früher war als Spieler, weil da hat man etwas mehr Freizeit. Die Wahrheit ist eher Arbeit und dann heim und zum Kind. Also das muss man schon etwas relativieren, um ehrlich zu sein. Auch meine Frau, die sehr, sehr erfolgreich. Ich bin auch sehr stolz auf sie. Ihre Praxis da jetzt auch neu eröffnet im 7. Bezirk. Die fliegt durch die ganze Welt, weil so ein Speakering sehr gefragt ist. Also wir haben schon ein sehr intensives und spannendes, abwechslungsreiches Leben. Es schaut oft schöner aus, wie es oft ist. Es ist schon jeden Tag, um ehrlich zu sein, eine Challenge.
Und du als Innviertler, als Tiroler, musst sagen, Wien ist schon eine richtig geile Stadt. Also die gibt es schon auch viele her.
Tja, es sind die größten Wien-Fans. Ich sage das ja immer gerne, wenn ich dann nicht heimdüse und so, weil die oft sagen, na, wann kommt es denn wieder mal heim? Sage ich, die Wahrheit ist, die Stadt bietet einfach schon alles. Ich mag eigentlich auch die Haltung der Menschen in Wien, dieses leicht Grantlerische. Da habe ich auch ein paar Kollegen in meiner Mannschaft früher gehabt und der Markus Wuttner, wenn er kein wirklicher Wiener ist, trotzdem war er für mich ein Paradevertreter. Okay. Nein, der Andi gar nicht einmal zu 100%, aber dieses immer so ein bisschen dahinzudern und kranteln, ich mag das einfach. Irgendwo sehr, keine Ahnung warum. Und generell, die Menschen sind ja trotzdem im Kern sehr, sehr nett und sie nehmen die Menschen auch von aller Welt auf. Es ist ja ein Melting Pot quasi von allen verschiedenen Kulturen. Absolut. Und Menschen. Und wo es auch der 10. Bezirk irgendwo auch so hergibt, finde ich, spiegelt ja die Stadt sehr wider. Und ich mag ja diese liberale Haltung der Stadt und deswegen bin ich ja sehr, sehr gerne unter Wahlwiener.
In eurer Mannschaft ist viel Steiermark drin, das wir letztens auf
ja, gegen die zwei Dinge. Für Burgenland im Staffer,
ja, auf der Rosau. Ja, die Staffer vom Manfred Fischer. Vom
verstehst du die Hälfte nicht? Das ist vielleicht das Erfolgsgeheimnis. Weißt du, was das aus? Die verstehen ja die nicht, die Burgenlandler, wenn sie so reden.
Nein, aber wir reden noch Deutsch übrigens, Entschuldige, wir reden noch Deutsch.
Kommen wir rück zur Aussage, da wird viel Deutsch gesprochen. Ihr habt viele Mannschaften, ihr habt natürlich mit den Young Violets, mit Stripfing, mit der Damenabteilung, die auch Zweiter sind in der Frauenbundesliga.
Auch im Halbfinale des Cups.
Auch im Halbfinale des Cups. Also da bin ich ja jetzt schon ein bisschen bei den sportlichen Zielen. Du hast gesagt, ihr habt es in Belek, ihr habt es in der Türkei ein bisschen geredet.
Ein bisschen viel
neu,
sogar.
Müssen wir jetzt neu definieren, die Ziele, wie schaut es aus? Dann hat die Ausrüstung braucht Heimspiel, weil die Ausrüstung muss im Cups sehr oft auswärts spielen. Heimspiele sind immer gut, wobei die auch nicht immer gut gehen. Ich weiß, 0-4 gegen Lustenau oder so. Da gibt es daheim auch, und man wird warnen,
aber
man
ist dabei.
Man ist neu.
Ich glaube, da war ich live dabei.
Das war furchtbar. Ich war im Stadion, hätte man nie erwartet. Aber Hartberg zu Hause, um ins Finale am 1. Mai nach Klagenfurt zu kommen, ist schon jetzt einmal ein ganz großes Ziel, nehme ich an.
Ja, das Ziel ist ja unverändert natürlich, weil am Ende der Cup, wenn ich die größte Abkürzung oder der einfachste
Weg Spiele nach Europa.
Richtung UEFA ist. Und es ist trotzdem ein Heimspiel, ja, aber ein sehr unangenehmes Los, um ehrlich zu sein, weil viele schon wieder reden, ja, Hartberg ist wahrscheinlich ja eine machbarere Variante wie andere Möglichkeiten. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir als Gruppe, die alle so operativ tätig sind, das ganz anders sehen, sondern wir wissen schon auch um die Stärken. Hartberg war immer extrem schwer zu knacken in den letzten Jahren. Wir werden das maximal seriös versuchen anzugehen und dann schauen wir, was das bringt. Aber natürlich, so wie Hartberg das zuhört, da ins Finale zu kommen, haben es wir auch. Und wir müssen eh noch etwas Zeit, wir müssen noch einige Bundesliga-Runden absolvieren.
Das ist also wird Anfang April,
ja, also 2. April. Ja, grob wissen wir schon, wann es sein wird, aber das wird dann erst bekannt geben. Ich mag es auch nicht sagen, weil es nicht ganz fix
ist. Nein, aber wie gesagt, das ist aber auf alle Fälle ein Ziel, weil die Saison ist ja gestartet, da fliegt der Titelverteidiger Cup aus, ihr werft die Sturm raus, dann fliegt die Salzburg raus. Peter Molzi hat es da gesagt, die Viere, LASK fliegt aus, LASK schlägt Salzburg, Austria schlägt Sturm. Also jetzt haben wir die beiden Halbfinalpartien, Austria gegen Hartberg und LASK gegen BRC. Jetzt logisch wäre natürlich Austria gegen LASK das Finale am 1. Mai am Wörthersee. Der Cup, Riesenaufwertung, das ist schon auch für dich ein Titel zur Austria zu bringen, nach so vielen Jahren, 2013, er war dabei bei der Meisterschaft, das war das letzte Mal, wäre natürlich der Cup mal die einfachere Lösung.
Ja, ist der kürzeste Weg, aber am Ende des Tages, so wie es der Orte sagt, das wird extrem schwierig werden. Hartberg wird jetzt mehr oder weniger ein bisschen so unterschätzt, unterwert. Das ist eine richtig geile und gute Truppe. Nicht? Und genau dasselbe gilt in der anderen Partie. LASK gegen WRC, das ist kein Schmaus, der Partie. Und der Didi wird sich was einfallen lassen. Der Didi wird sich was einfallen lassen und auf der anderen Seite wird sich der Schmiede auch was einfallen lassen. Also da werden zwei Halbfinale gespielt, die extrem spannend werden und extrem wichtig werden für beide, also für alle vier Mannschaften. Und das ist für mich persönlich, ist da jetzt ein K-Favorit. Natürlich würden wir uns wünschen, also ich wünsche mir, dass die Austria im Finale ist, und kann man überhaupt nicht darüber diskutieren. Aber wer dann dazukommt, ob das der LASK ist oder der WRC, ist mir vollkommen wurscht. Mir ist nur wichtig, dass die Austria Hartberg schlägt. Und das wird schwer genug.
Ziele neu definiert oder die gleichen lassen?
Das war ja genau der Punkt, wollen wir die Ziele jetzt verändern oder nicht? Nein, ganz im Gegenteil. Deswegen haben wir es auch bewusst in der gesamten Gruppe dann auch diskutiert und auch in den Gruppen. Ich war sehr froh, dass der Ralf Krüger dann auch mit dabei war und auch der Werner Zögling.
Ist es immer, dass ihr Zögling überhaupt im Aufsichtsrat
vorsitzt? Ja, also wir haben generell, finde ich, sehr, sehr viele Menschen, die mithelfen, dass es am Ende so ist, wie es jetzt ausschaut. Ich glaube, das vergisst man sehr, sehr oft und manchmal reduziert man es dann nur auf die Spieler, wo es natürlich sind die Hauptprotagonisten in dem ganzen Kontext, aber dass eine Gruppe dann das Optimum ausschöpft von ihrem vom Potenzial, da kehren viele helfende Hände dazu und da bleibe ich dabei. Da haben wir uns aus meiner Sicht in den letzten Wochen, Monaten und Jahren sehr, sehr gut aufgestellt, um ihnen alle möglichen Hilfestellungen zu leisten, um top zu performen. Und die Wahrheit ist rausgekommen, ist, nein, wir wollen jetzt die Ziele nicht großartig verschieben, sondern das Ziel ist und bleibt, und das habe ich schon, das eine oder andere jetzt auch erwähnt, die letzten Wochen, wir wollen uns weiter in diesen Prozessen, in den Verhaltensweisen, in der Stabilität und alles, was dazugehört zum fußballinhaltlichen Thema, weiter verbessern, als Gruppe weiter zusammenhalten. Und da haben wir jetzt versucht, im Winter, auch in der Transferperiode, die richtigen Schritte zu setzen, um die Gruppe weiter zu stärken. Die ist jetzt eher fein und klein, weil es ist aktuell eine 20 Feldspieler plus 3 Torhütergruppe. Das ist eher klein, weil manche haben 25, 26 Spieler im Kader. Wir haben uns bewusst zu diesem Schritt entschieden. Aber ich glaube, der Schlüssel kann dann zum Erfolg eher sein, eine kleine, verschworene Gruppe, die zusammenhält. Es hat sich im Herbst eine gewisse Hierarchie herauskristallisiert, eine sehr, sehr gute Kultur. Und ich bin der Meinung, das ist wichtig, wie man ruft ein großes Ziel aus und dann ist das die Headline jetzt nach unserem Termin heute.
Mein Ziel muss sein, Europa, weil die Austria, wir wissen jetzt hier finanziell da steht, was für Probleme da sein, Stadionschichte, und wir sitzen da im Bank Austria aus, also dieser Schuldencut und alles Mögliche. Da muss Europa Ziel sein, weil woher, du als Sportdirektor, woher habt ihr Geld? Das heißt, du brauchst internationale Erfolge, du musst im Europacup reinkommen in der Gruppenphase und du solltest Spiele entwickeln, die du dann transferlos gut verkaufen kannst. Wenn man es auf die Seiten schaut, ihr habt ein Plus von 4 Millionen, ihr habt ein Riesenpech mit Scheibe und Ustinger und so, viel zu viele Kreuzbandrisse, aber ihr habt schon ein paar, vom Fitz angefangen, ein paar Diamanten drin, wenn sie dann Meister sind, wenn sie dann in einer Gruppenphase Europa spielen, in der Auslage stehen, wo dann auch Geld gemacht werden soll und aus den Transfererlösen auch die Austria wirtschaften muss.
Ja, wichtig ist ja der Ausgangspunkt, also wenn man sagt, wo stehen wir im Sommer 24 und man geht her und nimmt Transfermarkt und bricht es runter auf den Transferwert eines einzelnen Spielers, dann sind wir in der Tabelle Sechster. Das ist einmal der Status quo.
Ja, schön am Fußball, dass es so nicht klappt.
Ja, mag sein, aber das ist der Status quo. Und auch wenn ich daran denke, wo sind so die Geldtabelle, wo können wir an Gehalt zahlen, mit den Problemen, die der Verein seit 4 bis 5 Jahren ihn so richtig begleiten, also speziell alle Menschen, die da operativ tätig sind. Und der Andi weiß das ja eh selber auch, dass das echt schwierig ist, hier auch clever und erfolgreich zu arbeiten, weil es einfach die Rahmenbedingungen nicht so sind, wie es davor war, sage ich mal. Und da denke ich, sind wir oft sehr, sehr kreativer und das führt vielleicht auch zu der einen oder anderen Entscheidung, die nicht jeder auch nachvollziehen kann. Aber ich bin schon der Meinung, dass auch jetzt das ganze wirtschaftliche Handeln eine gewisse Stabilität auch gefunden hat. Und ich finde, die Leute, die da alle so am Ruder sind, die können alle ganz gut miteinander. Und auch das ist, finde ich, wichtig, dass eine Mannschaft erfolgreich ist, weil auch das überträgt sich am Ende auf die Spieler. Was tut sie denn so in den Etagen drüber auch? Und ich bin der Meinung, diese Ruhe, die aktueller Verein irgendwo auch ausstrahlt, auch dieser Musiksteinchen, warum es kurz und gut läuft, das läuft.
Ja, aber Transferlöse sollten mehr werden.
Ja, hundertprozentig. Und ich finde es oft sehr, sehr schade, dass generell der Australien in den letzten Jahren irgendwo den umgibt, eine Aura von, ja, die kann man billig haben, weil der Club hat eh Probleme finanzieller Natur, die können gar nicht diese Preise aufrufen und dann zahlt der Verein, der aufnehmende Verein ja eh nicht. Ich hoffe, dass wir von dem wegkommen, aber dass du so eine Spirale in Gang setzt, das ist viel, viel schwieriger, als wie es vielleicht von außen betrachtet so anschaut, weil die Wahrheit ist ja, dann kommt der Vorwurf, ja, warum lassen sie es denn so billig gehen? Mhm. Und ich würde dann fast schon flapsig drauf sagen, ja, weil wir so dumm sind und sie billig hergeben.
Aber ich sag's, wie es ist. Die 4-Transfer, ich meine, der Harald Brandl hat bei uns einmal eine große Auflösung gemacht, der Analyse, wie Transfers über 500.000 Euro. Es hat damit angefangen, Tabakovic, wie kam er an, der die Liga zerbombt hat? Ja, wir wissen, wie er dann in die Mannschaft gekommen ist. Was festgeschrieben ist, niemand kennt die Verträge. Du musst ihn dann halt am allerletzten Drück, am letzten Transfertag nach Berlin ziehen lassen. Was wir machen, sind außer die Hände gebunden. Braune, der Kelesch, Früchtel, den man sehr gut verkauft hat. Also das sind jetzt die 4 Namen, die hier einmal bei mir aufpoppen, wo man wirklich auch versucht hat, Geld zu machen.
Ja, aber beim Braune ist ein super Stichwort da, weil sehr, sehr oft wird dann gesagt, ja, der Matthias Braune, der muss ja einen Transferwert generieren von Summe x Millionen. Wow, die Realität des Marktes dann, wenn du mit Leuten am Tisch sitzt, ist aber, Como, damals noch in der Serie B, interessiert sich für den Motzl und er wollte diesen Schritt wagen. Und nur mal, ich bin der größte Fan von ihm, weil er einfach erstens ein gewisses Talent mitbringt. Er hat, finde ich, ein sehr gutes Gesamtpaket, wenn es darum geht, wie ist er aufgestellt von den Eltern, vom Berater. Er ist ein sehr smarter, cleverer Kerl auch. Er ist ein super Arbeiter, also er versteht auch dieses Profitum. Er ist der Erste, der kommt, der Letzte, der geht. Also der Motzl bringt was mit, wo ich denke, da für eine nachhaltige, lange Karriere ist sehr, sehr viel gegeben. Die Wahrheit ist aber dann gewesen, Como sagt, ja, wir wollen uns mal in einer Leihe, mit einer Kaufoption eine gewisse Zeit anzuschauen, weil sie sich nicht hundertprozentig sicher waren, ob das, was sie erwarten, dann auch eintritt. Das ist die Realität. Und die Wahrheit ist, im Nachhinein kam dann eine Summe raus, dann mit der Leihsumme plus der Kaufsumme, wo ich denke, so in etwa hätte ich ihn auch zu dem Zeitpunkt oder eingeschätzt. Also wir haben eigentlich genau das realisiert, wo aktuell so ein junger Austrianer aktuell gehandelt wird. Aber und jetzt sollte man versuchen, diese Spirale weiter nach oben zu treiben. Und das passiert natürlich schon auch, wenn die Austria tabellarisch sich weiter oben befindet, völlig unabhängig dann plötzlich der einzelnen Leistungen, wird der anders wahrgenommen. Absolut. Und wenn derselbe Austria-Spieler die Leistung bringt, plötzlich vielleicht in einer Gruppenphase, wird die anders bewertet, die gleiche Leistung, als würde er ja gegen Sturm Graz spielen, anders, weil er in einer Gruppenphase aufpoppt. Und das führt dann dazu, dass du permanent andere Transfersumme generierst. Das ist halt ein nicht so einfacher Weg, wie er vielleicht oft von außen betrachtet ausschaut, aber wir sind eh dahinter.
Schön, dass du das mal am Beispiel
hast. Ja,
Ja, nein, es ist, wirklich gut. Ich muss zu User rankommen. Es waren, glaube ich, 47 oder 50 im Postfach Leute in der Früh, nachdem der Andi auch aufgerufen hat, über Insta Fragen zu stellen. Es sind etliche, ich lese jetzt mal vor, Falkenbaume, schöner Username. Wie realistisch ist es, die Kaufoption bei Prelitz oder und Malone zu ziehen? Da sind wir jetzt schon wieder bei so
Beispielen. Bei Prelone, also, wie sie irgendwer mal ausgedacht hat. Prelone. Ja, Prelone. Prelitz und Malone. Ja, also bei beiden ist so, beide sind mit Problemen im Sommer gekommen. Der Marisa ist keine einfache Zeit bei Basel. Der Nick, finde ich, der hat auch ein Riesenpotenzial, was sehr alt, wie der Andi gesagt hat, so richtig langsam. Der fühlt sich pudelwohl bei uns, also beide eigentlich. Und langsam beginnen die wie so eine Blume aufzugehen. Und jetzt ist der springende Punkt, wie weit geht das noch auf und wo geht die Reise in den nächsten Wochen hin? Wie oft treffen die? Weil am Ende des Tages mit Toren und Assists steigt auch da natürlich die Nachfrage und generell der Wert für so einen Spieler. Die Wahrheit ist, ob wir dann diese, ja, natürlich nicht auch ganz günstigen Kaufoptionen ziehen, hängt schon auch ein bisschen mit der Performance dann zusammen. Und auch
wann muss da?
Ja, das will ich, soll ich auch nicht sagen und darf ich eigentlich auch nicht sagen, um ehrlich zu sein.
Aber beschäftige dich schon jetzt natürlich.
Ja, und deswegen werden wir sehr intensiv die nächsten Wochen jetzt begleiten und dann schauen, wie reflektiert der Markt auf die beiden Jungs auch und dann müssen wir strategische Entscheidungen treffen. Aber beide, finde ich, betreiben gerade sehr, sehr viel Werbung in Eigensache. Weil der Maurice, finde ich, sehr, sehr viel mitbringt aufgrund seiner Wucht und Dynamik und seinem Speed. Und der Nick einfach für einen Spieler sehr, sehr gutes Gesamtpaket mitbringt.
Christoph stellt auf Insta die Frage, gibt es Stripfing-Spieler, die bald Thema bei der Kampfmannschaft sind? Das Thema haben wir jetzt gar nicht diskutiert, das hätte ich natürlich gern ausführlicher diskutiert. Braucht es Young Violets, braucht es Stripfing, braucht es eine Mannschaft, braucht es hier drei Teams. Aber ist in Stripfing sehr viel transferiert worden und da sind einige Spieler interessant. Gibt es da Spieler, die für die Kampfmannschaft da auch so interessant werden?
Ja, also das Ding, warum überhaupt drei erwachsene Mannschaften haben, hat sich ja aus einer Not heraus ergeben und nicht, weil wir gesagt haben, ja, wir sind der Meinung, das ist der Weisheit letzter Schluss. Ich glaube auch, das, ich habe auch gestern mit einem Showfix gehabt, mit Young Violets und mit der Akademieleiter. Wenn wir daran denken, wie wir den Austrianer bestmöglich auf eine Profikarriere im Erwachsenenfußball vorbereiten, sind die Young Violets, und das war auch die Bestätigung gestern wieder, ideal aufgehoben, ihre ersten Schritte eigentlich auf Regionallevel zu machen und sie dann trotzdem, wenn sie es gut machen, relativ schnell durchzureichen auf die nächste Leistungsstufe und da haben wir auch die Möglichkeit, dann wieder sehr, sehr schnell durchzureichen auf die nächste Stufe. Also sollte eigentlich dieser Karriereweg kein Hindernis sein, sondern man kann es überspringen, muss aber nicht, aber die Wahrheit ist, um auch einen Körper und generell einen Geist auf eine Profikarriere vorzubereiten, sagt uns auch, wenn ich mit internationalen Leuten rede, sagen die, wow, ich habe drei erwachsene Mannschaften, auf die ich quasi Zugriff habe, sagen, wow, das hätten wir auch gerne. Wir haben das jetzt, es ist in der Organisation gar nicht so einfach, um ehrlich zu sein, aber mit dem Gröni als Sportdirektor bei Stripfing, finde ich, haben wir halt extrem kurze Wege auch in diese Richtung. Und die Wahrheit ist, du hast dann Zugriff auf 12 bis 13 weitere Kaderspieler, wenn ich erwähne, wenn man mit der Kampfmannschaft 20 Feldspieler, stimmt es nicht ganz, sondern wir haben eigentlich einen Zugriff auf 30 Kaderspieler, die aber alle am Wochenende, wenn sie sich auch durchsetzen, und das ist der springende Punkt, die Jungs müssen einfach schon auch lernen, hey, ich muss mich auch auf Zweitliga-Level durchsetzen, um überhaupt für Austria Wien in Frage zu kommen. Es ist kein Gmadewiesen, wie es oft auch heißt, ja, ich werde quasi durchgereicht von U15 in die U16 und das passiert Jahr für Jahr automatisch, weil ich werde älter. Nein, es passiert überhaupt nichts automatisch. Du musst dann, speziell wenn es dann darum geht, Übergang in den Erwachsenenbereich, du musst versuchen, weil oft fragen auch Berater und Eltern und ja, wie ist es denn der vorgegebene Karriereweg, sage ich dann immer drauf, ganz flapsiger, ja, der Spieler muss schauen, dass er der Beste oder der Zweitbeste in der Mannschaft ist. Weil ansonsten wird es nie dazu reichen, dass er bei Austria Wien und der Andi weiß, wie schwer das ist, dass du die nachhaltig durchsetzt.
Das du musst, wie der Orti einfach gesagt hat, du musst aus dieser geschützten Werkstätte Austria Wien auch einmal lernen, dich wo ein bisschen Wind ins Gesicht bloß dich durchzusetzen. Bravo. Und das ist halt der Weg dann über die Austria Amateure geht's, oder Austria Young Violets geht es halt dann nach Stripfing. Und dort, und muss
dort ich passiert das, Andi.
Und wenn man jetzt irgendwo Stripfing geholt hat in der Wintertransferperiode, dann habe ich dort einen Konkurrenzkampf als junger Mann. Und wenn ich mich dort durchsetze, dann bin ich wahrscheinlich auch geeignet, mich bei der Austria in der Kampfmannschaft
durchzusetzen. So einfach und so schwer zugleich ist es am Ende. Aber es ist die Realität des Profi-Alltags. Okay. Und wir müssen sie, und das ist auch ein Punkt, eines meiner Learnings, du musst die Jungs bestmöglich vorbereiten darauf, dass sie gegen Sturm Graz, gegen Rapid am Wochenende Leistung bringen. Das ist die Wahrheit.
Gut erklärt. Und der Hapschi? Der User Hatschi hat nämlich dazu passend eine Frage. Sollten die Young Violets jetzt aufsteigen, wie geht es dann mit Stripfing weiter? Weil du ja gut erklärt hast, es gibt eben eine dritte Liga, Regionalliga, die Violets, dann gibt es zweite Liga Stripfing, schon Profifußball, und dann gibt es die Austria. Wenn jetzt aber die Young Violets jetzt aufsteigen in die zweite Liga, was ist dann mit Stripfing?
Ja, na klar muss man dann das Ding überdenken, aber die Wahrheit ist, aktuell sind wir der Meinung, alle handelnden Personen, dass wir haben uns das für 3 Jahre mal abgeschlossen, diese Kooperation. Die wollen wir auch uns diese 3 Jahre anschauen und das dann wieder bewerten. Es heißt ja auch nicht, dass das der Weisheit letzter Schluss ist, nur aufgrund des Abstiegs der Violets in die Regionalliga und wir unbedingt irgendwo die zweite Bundesliga-Bühne unseren Jungs bieten wollen, haben wir quasi auf dieses Konstrukt zurückgreifen können, weil der Erich Kirisitz Gott sei Dank auf uns zugetreten ist und wir uns an den Tisch gesetzt haben und das x Male und dann gedacht haben, hey, das kann ein sehr befruchtendes für beide Seiten eine Kooperation werden.
Hast du ja auch immer gesagt, der Abstieg der Violets hat dich sehr geschmerzt, ja, weil der Sprung
dann verregnet. Hat uns alle geschmerzt, um ehrlich zu sein.
Absolut. Apropos Schmerzen, der Thalmayr, User Thalmayr will wissen, wie geht's? Sie hat El Scheibi, wann ist er wieder am Platz? El Scheibi ist ein Riesentalent, so wie Wustinger und wie Amscher, und dann waren auf einmal so viele Kreuzbandrisse, dass man gesagt hat, gibt's ja nicht. Erinnert mich an Nina Ott, die mit dem Skifahren oder irgendwas, kommen aus dem Verletzungsbecken nicht raus. Wie schaut's bei El Scheibi aus, weil er doch ein außergewöhnlicher Spieler ist?
Ja, es ist leider ein sehr, sehr trauriges Thema, um ehrlich zu sein. Also da ich bin den Jungs eh auch sehr eng, weil ich bin einfach überzeugt von ihrem Potenzial, egal ob es der Siad ist, der auch da wieder so ähnlich wie der Motzl auf seiner Position, der Braunöder, bringt der auf dieser linken Seite einfach alles mit, was so der moderne Fußball quasi von dir verlangt. Der ist außerdem noch einmal ein super Teamplayer, der ist auch sehr smart, der hat die Matura relativ einfach absolviert, also da merkt man schon, da ist viel vorhanden, ein gutes Elternhaus, den mag im Endeffekt auch jeder, der schaut auf seinen Körper, der schaut aus wie ein Men's Health Cover Model, also die Jungs, die bringen so viel mit und dann quasi machen ihnen immer diese Verletzungen einen Strich durch die Rechnung. Aber er weiß auch, dass wir auf ihn warten, auch weiterhin warten, und ja, wir werden in den nächsten Wochen dann sicher wieder mal Updates durchgeben, auch zu den Fans. Die verlangen ja quasi immer wieder fast schon im Wochenrhythmus, ja, wie geht's denn den Jungs? Aber um ehrlich zu sein, das machen wir manchmal auch bewusst nicht, weil um auch wiederum unsere Spieler zu schützen, weil die müssen sich dann permanent erklären, wie steht's. Und ich denke mir auch für diesen Reha-Prozess, der eh nicht einfach ist, speziell auch nicht von der psychologischen Seite, wollen wir sie dann oft eher schützen. Aber egal, ob es der Siad ist, der Wust ist, ob es der Mucke war, der einen Unfall gehabt hat mit einem doppelten Kreuzbeinriss und einem Milzeinriss, und da fallen mir noch 10 Dinge ein. Das sind Schicksale, die geballt in dieser kurzen Zeit als Verein zu schlucken, wenn es auch darum geht, ja, wie viele eigene Talente kommen denn noch, das ist schon extrem schwer zu kompensieren, um ehrlich zu sein. Weil, dass man in so einer Häufigkeit Talente durchschleust, muss man mal einen Verein in Österreich sagen, wo das überhaupt in dieser Ausprägung passiert. Weil es oft kritisch angefügt wird, aber ich finde, das muss man erst einmal nachmachen, die Quote.
Tolle Geschichte, die auch nachgefragt wird von User Patrick, der will wissen, was war das unser Weg? Unser Weg war ein großes Schlagwort bei der Austria, ja, eben wo die jungen Leute drin waren, wo man dann immer gesagt hat, der, das ist unser Weg. Ja. Ist man auf dem Weg?
Also unser Weg ist einfach oft auch davon abhängig, was kommt denn so an Generationen nach. Und ich glaube schon, dass zu dem Zeitpunkt da eine richtig, richtig gute Generation, ja, quasi nachgerückt ist. Das wissen wir auch intern sehr, sehr gut zu bewerten. Du hast nicht in jedem Jahrgang, und das ist ja oft so der Wunsch, in jedem Jahrgang müssen 3 bis 5 die wirklich das Zeiger zum Bundesliga-Profi bei Austria Wien haben, die müssen nachkommen. Die Realität ist nicht immer diese. Wir würden uns selber wünschen, dass wir permanent fast nur in-house rekrutieren können, weil das ist einfach auch meine Idealvorstellung, dass wir eine Eigenbauspielerquote haben, die seinesgleichen sucht. Wir sind eh voll dahinter und wir setzen uns jede Woche zusammen und feilen herum, wie können wir sie denn nur besser vorbereiten. Ich bin schon auch der Meinung, dass schon wieder sehr, sehr viele spannende Jungs nachkommen. Aber natürlich, die müssen lernen, dass sie sich durchsetzen, und es ist kein Gmadewiesen am Ende, aber wenn jemand gut ist, dann haben wir sehr bald wieder sehr, sehr viel Eigenbauspiel in der Gruppe. Wir wissen ja selber auch, wenn man den Kader anschaut, auch von der Altersstruktur, das ist jetzt gerade schwer auch da reinzufinden, weil die einfach alles gute, gestandene Spieler sind, die gute Leistung abbringen, hat auch den Effekt, dass man tabellarisch so dasteht.
Absolut.
Und so stabil quasi auch performt, weil bei jungen Spielern ist einfach nicht die Stabilität so ein Thema. Aber ich bin der Meinung, dass wir jetzt in den nächsten Transferperioden immer wieder auch schauen, wo kommen denn sukzessive wieder Jungs dazunehmen. Und da sind wir ja eh voll dahinter und im Austausch.
Du hast ja gesagt, ich kenne dich ja auch schon ein paar Wochen und wie du noch Trainer warst, hast du gesagt, in Hütteldorf passiert was, da kommen ein paar Junge, die sind jetzt inzwischen schon durch, auf, zum Teil weg, zum Teil in der Kampfmannschaft. Du hast aber auch gesagt, auch die Austern macht absolut einen super Job jetzt wieder. Beide Wiener Vereine haben richtig guten Nachwuchs und da werden sie in den nächsten Jahren auch davon profitieren.
Ja, ich bin davon überzeugt. Also in Hütteldorf kann ich es nicht so genau sagen, aber man sieht ja immer wiederum, dass da junge Burschen nachkommen. Aber bei der Austria, wenn du schaust in die Nachwuchspartien, auch jetzt in die wie es tabellarisch ausschaut, in diese Nachwuchsmannschaften, BNZ, U16, U18, dann siehst du, dass wir eine gute Nachwuchsarbeit haben. Ja. Man muss auch den Manuel Sackertsch, den wir ja schon da sitzen gehabt haben, einmal gratulieren, wie der das dort wirklich super macht. Und von daher hat die Austria natürlich schon ein riesiges Potenzial. Aber der Orte sagt selber, nicht, das liegt immer in den Händen von den Spielern selber. Was bin ich bereit zu tun, um dorthin zu kommen? Bin ich bereit, alles zu investieren, um in die Kampfmannschaft zu kommen? Wenn ich das bin, dann werde ich es am Ende des Tages auch schaffen. Und da ist es dann manchmal oder sehr oft der Fall, dass nicht die wirklich die größten Talente sind, sie durchsetzen, sondern die wo es bereit sind, mehr zu arbeiten als alle anderen, die setzen sie dann durch.
Uns läuft die Zeit davon. Ich habe noch ein paar Insta-Fragen, kurze vielleicht. Was ist einmal andere? Die Matthias will wissen, gibt es den Viola-Run wieder? Da seid ihr ja beide gelaufen. Gibt es einen Viola-Run noch? Ich weiß das nicht.
Ja. Letztes Mal konnte ich leider. Bist du mitgelaufen beim letzten?
Nein, beim letzten nicht.
Beim vorletzten. Ja, beim letzten konnte ich nicht, weil Kommunionsvorbereitung verpflichtet für die Eltern war. Ich habe leider nicht gekonnt. Aber ja,
klar. Bevor am Programm. Okay. Dann gibt es den Simon, der will wissen, kann man Dominik Fitz über die Saison hinaus halten? Das ist eine spannende Frage, die alle interessiert. Warst du das heute
schon? Ganz eine klare Antwort. Ich weiß nicht.
Ja.
Ich weiß es nicht.
Nein, aber das ist ein Fehler.
Kann ich ganz klar beantworten. Ich weiß nicht. Okay, okay.
Gut, dann kommen wir noch zum Abschluss unserer Sendung zum Davi. Und du tippst natürlich immer auf Lola1-Tippspiel.at. Die ist bei 800 Personen aktuell, glaube ich, Top 3, sprich Dritter. Wirklich? Weil du richtig gut bist, in der Stammtischgruppe drin, also auch jetzt.
Das zu tun, das war's jetzt.
Darum würde ich gerne wissen, wie es da wie ausgeht von dir.
Willst du dein Ergebnis wissen?
Ja.
3-1 für Austria.
3-1 für Austria. Und du bist sehr überzeugt davon.
Ja.
Sicher?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da einen Torschützen kann, ich da sogar sagen.
Nämlich?
Fitz.
Aus dem Elfmeter.
Ich weiß es nicht. Elfmeter oder aus dem Spiel raus. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der Fitz eins macht in Davi.
Dornassist. Na gut, schaut's noch. Andi Ogris steht violett drinnen im Tippspiel. Also jeder kann sich mit ihm matchen. Er legt dort eine großartige Performance hin, wie auch immer am Stammtisch. Deine Wunsch ans Davi, was ist dein Ergebnistipp? Lange, ich habe immer gesagt 1-1, weil bin ich über Jahre lang gut gefahren. Jetzt ist es anders geworden. Jetzt ist hat Rapid zweimal 3-0 und 2-1 gewonnen. Jetzt wollt ihr euch wahrscheinlich revanchieren im Heimspiel.
Ja, ich wünsche mir einen Sieg. Wie der zustande kommt, ist mir völlig egal, weil in dem Fall einfach das Ergebnis sehr, sehr wichtig ist für uns, für den Weg, den wir da quasi jetzt gerade gehen. Es wird extrem schwer. Der Andi favorisiert uns. Ich sage 50-50. Aber ich wünsche uns allen Fans beteiligten Sieg.
Die Serie soll weitergehen, weil dann kommt Salzburg. Dann ist dort auch die Eden wieder voll.
Ja, davon gehe ich ohnehin aus, weil ich muss auch mal ein großes Lob aussprechen.
Sechs Punkte.
Ein großes Lob, dass generell die letzten 1,5 Jahre, egal ob es jetzt die Besucherzahlen, die Abos, die Mitgliedschaften, das ist alles auf einen Rekordhoch und unserem Verein gibt es schon sehr, sehr lange, wie wir alle Beteiligten wissen. Und das ist auch nicht selbstverständlich, weil nicht nur jetzt aufgrund des Erfolgslaufes im Herbst dieser Zuspruch so groß ist, sondern generell die letzten 1,5, 2 Jahre geht das alles in eine tolle Richtung, egal was wir bei den Frauen machen im Nachwuchs, bei den Special Violets. Also wir haben überall versucht, alle Dinge zu optimieren, trotz des nicht einfachen Umfeldes auch bei uns. Und ich bin sehr happy, wo die Austria sich generell gerade hin entwickelt.
Großartig. Beide Austrianer schauen sehr glücklich aus. Das heißt, die Mannschaft performt. Der Lauf ist ein großartiger. Bin schon gespannt aufs Wochenende. Wiener Derby, Sonntag, 17 Uhr in der Generali Arena. Es ist ausverkauft. Es ist zu sehen natürlich. Schaut euch das an. Wenn nicht, dann lest noch bei Lola1.at. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Danke für den 137. Stammtisch.